Deutschlandfunk.
Oh mein Gott, oh mein Gott, Mario.
Ein Bauarbeiter in Nepal filmt den Moment, als die Sturzflut kommt. Er und seine Kollegen rennen den Berg rauf, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie schaffen es am Ende weit genug rauf, um der riesigen Flut aus Schlamm und Geröll zu entkommen. Viele andere haben es nicht geschafft.
Es sind Tote gefunden worden, 150 Kilometer entfernt sozusagen. Die sind 150 Kilometer mitgerissen worden von dem Fluss, von dieser Flutwelle.
Das sagt unsere Korrespondentin. Diese Sturzflut hat die Menschen in Nepal und den Grenzregionen am Mittwoch komplett überrascht. Und die ohnehin schwierigen Aufräumarbeiten werden von neuen drohenden Fluten erschwert. Wie kann dort gerade überhaupt geholfen werden? Und wie konnte diese Sturzflut überhaupt entstehen? Darauf schauen wir heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Bei Unboxing News packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 28. August 2026 und wir produzieren diese Folge um 15.30 Uhr. Die Bilder aus Nepal und dem Grenzgebiet zum chinesisch kontrollierten Tibet, die sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Eine riesige Schlammwelle reißt wie aus dem Nichts ganze Gebäude, Brücken, Busse und Menschen mit sich. Es ist ziemlich furchtbar mit anzusehen. Das Ganze passiert am Mittwochvormittag nepalesischer Zeit.
Ich habe gesehen, wie etwa 9 Lastwagen von den Fluten mitgerissen wurden, einschließlich der Menschen. Ich bin hier seit 18 Jahren und so etwas habe ich hier noch nie erlebt.
Die nepalesische Polizei spricht 2 Tage später von mindestens 550 Toten. Die Zahlen dürften noch weiter steigen. Mehr als 1500 Menschen werden noch vermisst. Einheimische und TouristInnen. Das betroffene Gebiet im Norden Nepals ist nämlich ein beliebtes Wander- und Pilgerziel. Und die Entwicklung dort, die beobachtet meine Kollegin für uns.
Hi, ich bin Lena Bodewein. Ich bin Korrespondentin in Neu-Delhi, zuständig für Südasien, eben die Länder wie Nepal.
Was kann man jetzt über die Situation vor Ort sagen? Es gibt ja Berichte, dass die Rettungsarbeiten zwischendurch pausiert werden mussten, weil neue Sturzfluten drohen. Dabei zählt ja nach so einer Katastrophe jede Stunde, um noch Überlebende zu finden, ne?
Ja, genau. Also es ist eh schwierig genug, da durchzukommen. Also das muss man sich ja vorstellen, dieser Schlamm, der dabei runtergekommen ist, den diese Lawine mit sich gebracht hat. Es ist ja so dicker Schlick, der sich eben aus dieser pulverisierten Gletscherzunge und dem pulverisierten Gestein gebildet hat. Das ist ja richtiger Schlick.
Ja.
Und der ist wie Beton. Der hat sich überall hin ergossen. Und bleibt jetzt da auch neben den Flüssen hunderte Meter weit im Land liegen. Der hat Autos überzogen, der hat die Häuser überzogen, die Bäume. Also alles ist voller Schlamm und auch die Überlebenden, die jetzt aus Häusern oder von Häuserdächern geborgen werden, die jetzt noch so rausgezogen werden, die sind halt voller Schlamm. Mhm. Oder es gibt auch Leute, die haben sich zum Beispiel gerettet in einem Zimmer, die haben die Tür zugehalten und der Schlamm ist nicht reingekommen. Das Wasser ist zwar durchgekommen, aber der Schlamm ist draußen geblieben. Und da muss man natürlich die Tür erstmal aufkriegen.
Ja.
Ja, also da stehen die dann mit Seilen und man sieht dann Bilder, wo die Leute wirklich rausgezogen werden aus dem Schlamm. Also es ist, ja, die kämpfen da wirklich jetzt gegen die Zeit, dass die Leute das auch überleben.
Das heißt, manche Regionen sind überhaupt nicht zugänglich gerade, auch weil Straßen zerstört wurden, Brücken zerstört wurden, weil einfach richtig, richtig viel gerade abgeschnitten ist.
Ja, es ist ja eine eigentlich wunderschöne Gegend, ja. Also es ist auch, wenn man denkt so, klar will man dahin als Bergwanderer, klar will man da durch den Himalaya wandern, diese tollen Berge, Täler, es ist wirklich atemberaubend schön. Aber es sind halt auch ganz schmale Täler und hohe Bergregionen und die sind jetzt einfach sowieso schwer zu erreichen. Und jetzt ist diese eine Straße, diese Lebensader, die an diesem Fluss entlang geführt hat, über 40 Kilometer weggespült worden. Brücken, 60 Brücken wurden weggespült. Auch die sind natürlich total wichtig, um da irgendwie rüberzukommen, um Gegenden zu verbinden. Und das ist alles keine Chance. Das heißt, das Einzige, was die Helfer jetzt machen können, ist mit den Rettungshubschraubern der Armee dahin zu fliegen. Und das machen die auch jetzt weiter, sagt mein Kollege Markus Spieker. Der ist da gerade. Und Er sagt, die Hubschrauber fliegen weiter, trotz Warnung vor einer weiteren Flutwelle. Die sind ja nicht tangiert. Wenn die oben in der Luft sind, dann geht das ja. Und die fliegen dahin und werfen halt Hilfsgüter ab.
Ja.
So, halt, was dringend gebraucht wird, decken und planen. Es hat angefangen zu regnen. Also muss man sich irgendwie zudecken und sich ein Dach über dem Kopf aufspannen. Und Medikamente, Wasserfilter ist auch wichtig, damit die Leute Trinkwasser haben. Das ist ja oft so nach Katastrophen die Nachfolgekatastrophe. Ne? Wenn die Sanitärversorgung, wenn das saubere Trinkwasser fehlt. Mhm. Wenn all das fehlt, dann werden die Menschen krank.
Ja. Gibt es sowas wie Notunterkünfte irgendwo? Konnten auch Menschen evakuiert werden, in Notunterkünfte gebracht werden?
Ja, das passiert auch. Das geht auch eben per Hubschrauber. Und die kommen dann zum Beispiel nach Trishuli. Das ist weiter unten im Land, stromabwärts und etwas sicherer gelegen. Und da genau ist jetzt auch mein Kollege. Mhm. Und dort sind die Leute untergebracht, sind also aus den Gegenden, also wenn sie nicht verletzt sind zum Beispiel, werden sie erstmal dahin gebracht und können da erstmal bleiben. Wenn sie verletzt sind, schwer verletzt sind vor allem, dann werden sie nach Kathmandu geflogen, in die Krankenhäuser dort. Und die Regierung hat gesagt, hier werden alle gratis versorgt. Also jetzt muss niemand für seine Krankenversorgung zahlen, das kriegen wir hin. Und von daher, also entweder sind sie da in Trishuli in den Notunterkünften oder aber eben werden nach Kathmandu in die Krankenhäuser geflogen.
Die Sturzflut hat ganze Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist nicht klar, wie viele der Vermissten noch am Leben sind. Satellitenbilder zeigen aber, dass ganze Dörfer quasi verschwunden sind, sagt meine Kollegin Lena. Hilfskräfte versuchen jetzt, die Kommunikation so schnell wie möglich wiederherzustellen. Auch, um von neuen möglichen Fluten warnen zu können. Und mit der ganzen Region in Nepal, Tibet, rund um den Himalaya. Damit beschäftigt er sich schon lange.
In der Dimension und auch mit der medialen Aufarbeitung, also wie häufig das dann gefilmt wurde und an welchen Stellen, sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also die Höhe der Flutwelle, was weggeschwemmt wurde, die katastrophalen Einflüsse dieses Events sind für mich ungesehen, muss ich wirklich sagen.
Ihr hört?
Ich bin Georg Fee und bin Geomorphologe an der Universität Potsdam und arbeite vor allem an Naturgefahren im Hochgebirge.
Als Geomorphologe schaut Georg sich an, was an der Erdoberfläche passiert. Er schaut auf Gletscher oder auf Hangrutsche. Was kann er uns Stand Freitagmittag sagen? Wie konnte es zu dieser riesigen Sturzflut kommen?
Also die Informationslage, die verdichtet sich immer mehr, dass dort ein Stück eines Gletschers abgebrochen ist, ein ziemlich großes Stück, viele 10 Millionen Kubikmeter und gleichzeitig auch das darunterliegende Gestein. Und das war im Volumen nach sogar noch viel, viel, viel mehr als die Gletschermasse selbst. Also insgesamt mehrere hundert Millionen Kubikmeter Material hat sich auf einmal gelöst in einer Höhe von über 4.500 Metern und ist dann fast senkrecht nach unten gefallen, auch mehrere tausend Meter. Und durch dieses Herunterfallen entsteht und Zerbrechen des Materials, des Gesteinsmaterials, entsteht ganz viel Reibungshitze. Und diese Reibungshitze hat im Endeffekt das mitgeschleifte Gletschermaterial aufgeschmolzen, sodass sich aus der ursprünglichen Hangrutschung so eine Fließbewegung bilden konnte. Und die hat sich dann innerhalb von wenigen Minuten über mehrere 10 Kilometer hangabwärts das Tal hinunter verbreitet.
Das heißt, durch diese Hitze, durch diese riesige Höhe ist das Eis des Gletschers dann auf dem Weg geschmolzen. Es ist unfassbar viel Wasser entstanden und hat dann auch mit den Gesteinsbrocken und so wirklich alles mit sich gerissen.
Genau. Dazu kommt wahrscheinlich noch andere Quellen von Wasser durch Schneeschmelze, durch den Monsun, der gleichzeitig stattfindet, auch durch Wasser, was ja an und für sich auch in dem Fluss im Tal ist. All das hat sich vermischt und hat sich sehr, 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 sehr schnell talabwärts verbreitet. Erste Schätzungen sagen, dass es mit 50 Meter pro Sekunde sich abwärts bewegt hat.
Also eine unfassbare Geschwindigkeit einfach. Wirklich.
Unfassbar, ja. Da ist mit Davonlaufen eigentlich nicht mehr viel getan.
Ja.
Oben in der Hanglage, dort liegt ein Gletscher auf Gestein.
Ja.
Und die Masse zusammen ist runtergefallen und ist dann draufgefallen, weit unten im Tal, auf so eine Eislawine. Und das wurde wahrscheinlich zusätzlich auch noch mit aufgeschmolzen.
Und sag mal, Kam das komplett überraschend oder hätte man das vorher irgendwie sehen können? Gab es da Hinweise drauf, dass das passieren würde?
Es hat sich etwas bewegt, aber das ist auch nicht unüblich, sodass man wirklich sagen muss, es war Stand jetzt, also mit den Daten, die man jetzt hat, tatsächlich unerwartet.
Das heißt, es gab jetzt auch überhaupt nicht irgendwie eine Art Frühwarnsystem, whatever, weil man das einfach gar nicht so voraussehen konnte.
Man ist daran, Frühwarnsysteme zu entwickeln, weil man weiß, dass sowas passieren kann.
Ja.
Das ist nicht die Sache. Das Problem liegt an der Umsetzung. Man sieht ja, dass diese Flut sich an der Grenze zwischen China und Nepal ausgeweitet hat und sich sogar noch 200 Kilometer bis nach Indien ausgeweitet hat. Also es ist ein multinationaler Kontext. Das heißt, viele Länder müssen zusammenarbeiten, um ein Frühwarnsystem zu etablieren.
Kann man sagen, wie schnell das passiert ist? Also von quasi dem ersten Abbruch, bis es dann zu dieser Sturzflut kam? Das war ja wahrscheinlich alles relativ wenig Zeit, ne?
Ja, ganz wenige Minuten. Was ich so bisher gesehen habe, ist es, glaube ich, 15 Minuten in der Größenordnung. Also nagel mich jetzt nicht fest, plus minus ein paar Minuten. Aber selbst das würde noch reichen für Frühwarnung. Also in 15 Minuten kann ich trotzdem schaffen, hangaufwärts zu laufen. Wenn man jetzt allerdings diese Bilder sieht, dann in diesen Steintälern, es ist schwierig. Es war wirklich, es ist so extrem gewesen. Also selbst dann hätte man wahrscheinlich schlechte Chancen gehabt.
Jetzt fragen sich ganz viele dabei, wenn man das sieht, wenn man auch hört, Gletscher und Abbruch, ob der Klimawandel, die Erderwärmung dabei eine Rolle gespielt hat. Was kannst du dazu sagen?
In den ersten paar Tagen nach so einem Ereignis ist es immer schwierig, direkt eine Rolle vom Klimawandel herauszufinden. Man kann sehen, dass Gletscher sich stark zurückziehen, zurückschmelzen. Der Gletscher hier ist auch zurückgeschmolzen, aber man muss sagen, nicht überdurchschnittlich stark, aber er ist zurückgeschmolzen. Man weiß, dass sich Permafrost, also das Gestein, das dauerhaft gefroren ist, sich langsam erwärmt und auch dadurch an Festigkeit verliert. Man weiß auch, dass das eine Erdbebenregion ist, die sehr aktiv ist. Das sind alles Sachen, die zusammenspielen. Allerdings muss man sagen, das läuft alles auf unterschiedlichen Zeitskalen ab. Ein Gletscher schmilzt über Jahre hinweg, genauso taut der Permafrost über Jahre hinweg auf. Dann habe ich aber kurzzeitige Ereignisse. Ich kann Erdbeben haben. Das war hier nach ersten Erkenntnissen nicht der Fall. Ich kann Starkniederschläge haben. Ich kann Schneeschmelze haben. Und das alles muss man jetzt zusammenbringen, um zu sagen, wie hoch der Klimawandelanteil ist. Das ist sicherlich sehr schwierig.
Wie stark ist der Himalaya ganz grundsätzlich vom Klimawandel betroffen? Du beschäftigst dich ja auch viel damit.
Ich würde meinen, überdurchschnittlich stark, weil der Himalaya auch eine global überdurchschnittliche Erwärmung aufzeichnet, also mehr als doppelt so stark als der globale Durchschnitt. Dadurch schmelzen auch dort die Gletscher besonders stark. Daten zum Permafrost tauen sind dort nicht so weit verfügbar, weil wir uns hier auf Höhen von teilweise 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Metern befinden. Dort gibt es einfach wenige Messungen.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, okay, dieses Ereignis hängt direkt mit dem Klimawandel zusammen. Wenn man in die Zukunft schaut, ist es ganz grundsätzlich trotzdem wichtig, die Erderwärmung möglichst zu reduzieren, einfach um generell Ereignisse, die sich dort abspielen können, zu begrenzen. Kann man das so sagen?
Ja, selbstverständlich kann man das sagen. Alle Studien sind sich da ziemlich einig, dass je weniger sich eine gewisse Region erwärmt, desto weniger Gletscherschmelze hat man relativ und desto weniger kann ich eigentlich auch davon ausgehen, dass ich für solche Instabilitäten sorge.
Jetzt ist die Sorge vor weiteren Fluten, Sturzfluten groß, weil sich eben auch ein Gletschersee aufgebaut hat. Was kann man da in den nächsten Tagen erwarten oder was wird da befürchtet, was noch passieren könnte?
Ja, wenn man sich jetzt die ersten Drohnenbilder und Helikopterbefliegungen ansieht, dann sieht man natürlich, dass das ganze Obertal ist voll mit Schutt durch diese zerbröselte Hangmasse. Und in dieser Masse sammeln sich jetzt neue Seen an. Der Worst Case wäre jetzt eben, man sieht mittlerweile schon zwei, mittlerweile ziemlich große Seen, dass die sich eben doch katastrophal entleeren. Und was auch noch der Fall ist, ist, dass so eine große Flutwelle auch die Hänge häufig unterschneidet. Das heißt, es wird Material am Hangfuß herausgelöst und dann kann nochmal Hangrutsch stattfinden. Und hinter diesem Hangrutsch kann sich wieder ein See bilden. Also, dass es nochmal so eine Kaskade an Gefahren gibt im Nachgang von dieser ersten Gefahr, die nochmal zu neuen Flutereignissen führt. Und das ist die ganz große Sorge.
Das Rote Kreuz geht davon aus, dass mehr als 90.000 Menschen von den Folgen dieser Sturzflut betroffen sind. Vor allem eben auf nepalesischer Seite. Und weil die Rettungsarbeiten so schwierig und gefährlich sind, ist die nepalesische Regierung vorsichtig, was internationale Unterstützung angeht, sagt meine Kollegin Lena Bodewein.
Da sagt Nepal auch, das hat das Außenministerium gerade gesagt heute Vormittag, sie wollen keine Helfer aus dem Ausland. Sie wollen zwar das Geld, aber es sollen jetzt bitte nicht wieder wie beim Erdbeben damals 2015 zu viele Hilfsorganisationen mit lauter Helfern kommen. Also wir vermuten, dass das der Grund ist. Oder unser nepalesischer Mitarbeiter sagt, das war einfach so eine schlechte Erfahrung, weil sich die Leute gegenseitig gehindert haben zu helfen damals, 2015, nach diesem schrecklichen Erdbeben. Und dass sie das nicht möchten. Sie koordinieren das und sie koordinieren das wohl auch gut, sagt eine Frau von der Welthungerhilfe, mit der ich gesprochen habe. Die ist in Kathmandu da in der Hauptstadt und die sagt, es läuft gut. Es gibt halt ein Team, das sich um die Rettung von Verletzten und Überlebenden kümmert, die dann eben evakuiert werden. Und andere Teams kümmern sich darum, eben Hilfsgüter in die Region zu bringen und vom Hubschrauber abzuwerfen. Und das ist etwas, was sich die nepalesische Regierung auch nicht wieder vorwerfen lassen möchte, dass sie irgendwie als Chaoten und unfähig dastehen.
Wie sehr trifft diese Naturkatastrophe das Land jetzt?
Es ist natürlich auch gerade eine Region, die eben sehr beliebt war und wahrscheinlich auch bleiben wird bei Touristen, bei Bergtouristen. Also waren jetzt ja eben hunderte Menschen unterwegs. Auch, das heißt ja, fast 800 Ausländer sind unter den Vermissten und das sind zum Großteil Touristen. Das ist eine wichtige Einnahmequelle und das ist jetzt alles verloren gegangen. Es ist alles zerstört und dazu kommt eben auch die Wasserkraft ist zerstört. Es ist eine wichtige Wirtschaftsader auch gewesen, gerade diese Straße an dem Fluss entlang für den Grenzverkehr mit China. Das ist ja ein großer, wichtiger Grenzübergang gewesen dort. Also das ist natürlich ein großer Rückschlag für ein Land, das sich nach einem Desaster wie dem Erdbeben sozusagen berappelt hat und jetzt erstmal auf Monate hinweg auf jeden Fall da ein großes Katastrophengebiet ausgerufen hat auch und das jetzt damit fertig werden muss, dass da wahrscheinlich Einnahmequellen erstmal weggebrochen sind auch.
Und ganz viele Einheimische haben natürlich auch ihre gesamte Lebensgrundlage verloren, weil ihr Haus, das Dorf, komplett zerstört wurde. Das war Unboxing News für heute. Abonniert den Podcast gern, dann verpasst ihr keine Folge. Das Team heute, Anna Maibaum, Mathis Dierkes, Alissa Egiator, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.